Die Macht hat einen neuen Film gemacht. Eine völlig neue Generation der siebenteiligen Star Wars Trilogie. Star Wars bei Disney. Mit Onkel Dark Obert als Vader.
Und ist eine Unverschämtheit. Jawohl, eine bodenlose Gemeinheit ist
mit völlig neuen Soundeffekten und spektakulären Filmtricks, Ticks und Tracks. Star Wars bei Disney.
Als 3D-DVD, 4D-Blu-ray und als Brotaufstrich.
Dieser Film ist unter Zuschauern nicht geeignet.
Kompott Nummer 345, 1,25 Millionen. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 345. Kompott, den ich am heutigen ziemlich windigen und nicht so wirklich warmen Freitag, dem 2. November 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11.05.
Jawohl, was auch nur daran liegt, dass dank Winterzeit es natürlich wieder früher hell wird. So, das Intro habe ich aus dem SWR3-Gag des Tages gestern geklaut. Der erklärt sich dann auch in Teil 3 nochmal. Und der Titel, ja, Mr. Stonebridge hat Zahlen auf den Tisch gelegt. So, was ihr hier allerdings ins Ohr bekommt, ist nicht so sehr Star Wars Mickey oder so, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr am Stück einfach weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich drei Atommeldungen versteckt habe, eine 9 Einträge große Terrorecke, ein bisschen was zu den Nebengeordneten, unter anderem Mr. Stonebridge, der seine 1,25 Millionen auf den Tisch gelegt hat, und mehr. 6 Grad, scattered cloudsiger. Jo. Ein bisschen niederschlagsiger. Quite coole Greetings. Die 6 Grad. Die Windchillen wie 3. Comfort Leveln wie 2. Der Wind macht 24 bis 35 km/h aus dem Haus wäscht. Waren das eben auch 24? Ja. Weil die Versa Pro App jetzt mit einem, beziehungsweise derer jetzt schon 2 Updates dann doch auch wieder eine Windgeschwindigkeit anzeigen kann. Sowas. Da konnte ja keiner mit rechnen. So. Da hätte ich dann eine Meldung, die ist quasi die Fortsetzung einer Meldung, die ich letzte Woche dabei hatte, nämlich OSZE Texas 2, weil im Streit zwischen der OSZE und der texanischen Regierung über Wahlbeobachter gibt es offenbar eine Einigung, berichten die D-Radio-Wissen Weltnachrichten am letzten Freitag, lasst mich lügen, ja, Freitag. Das teilte das Außenministerium in Washington mit. Ein texanischer Generalstaatsanwalt hatte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa erklärt, es dürfe sich den Wahllokalen in dem US-Bundesstaat nicht mehr als 30 Meter nähern. Sonst mache sich die Organisation strafbar. Daraufhin beschwerte sich die OSZE beim US-Außenministerium. Gut, die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, inwiefern eine Organisation blabla in Europa irgendetwas in den USA sucht, aber andererseits... Könnte man in einem Land, wo einer der Kandidaten zur Präsidentschaft eine Wahlcomputerfirma besitzt oder Anteile an selbiger, durchaus begründet mal die Frage stellen, ob es denn eventuell sein könnte, dass der vielleicht ein Interesse an einem bestimmten Ausgang, zumindest dieser einen Wahl, haben könnte. Laut einer Ministeriumssprecherin hatte die OSZE nun zugesichert, sich an die texanischen Gesetze zu halten. Die OSZE überwacht regelmäßig weltweit Wahlen, unter anderem auch in den USA. Was ich ja schon peinlich fände, aber gut. Also die dürfen jetzt doch gucken. Ist so das, was ich da als Takeaway von mitgenommen habe. Dann gab es Haftosconi, weil am letzten Freitag der frühere italienische Regierungschef Silvio Bongaconi in einem Prozess um Steuerbetrug und Schwarzgeldkassen schuldig gesprochen worden ist. Also nur irgendwie Schwarzgeld, nicht weil er irgendwie Bunga-Bunga-Partys geschmissen hat. Aber Witz an der ganzen Geschichte ist ja Urteil 4 Jahre Haft. Sternchen mit den diversen Get-Out-of-Prison-Free-Karten, die er sich in diverse Gesetzesformen gießen lassen hat. Ist das Ding schon reduziert auf ein Jahr plus? Das ganze Ding ist ein erstinstanzliches Urteil. Es gibt da mindestens 3 Instanzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann also überhaupt in seiner Lebenszeit in den Knast muss, wegen eines Urteils, ist eher sehr gering. Ja, rein formal verbietet ihm das Urteil jetzt auch, dass er irgendwie irgendwelche politischen Ämter annehmen dürfte. Das hindert ihn aber nicht daran zu verkünden, dass er am Tag nach seiner Verurteilung hat er sich vor die Presse gekullert und angekündigt, weiter in der Politik mitmischen zu wollen. Er fühle sich verpflichtet, auf dem Spielfeld zu bleiben, sagte Berlusconi in italienischem Fernsehen. Er müsse die Justiz eformieren. Ich hätte echt eformieren, die bei DPA haben ein paar Buchstaben zu wenig. 55. Damit anderen Bürgern nicht passiere, was ihm passiert sei. Dass sie Bunga-Bunga-Partys schmeißen, dass sie Fernsehsender besitzen, ja, das ist in der Tat schlimm. Da muss man die Justiz informieren. Mann. Anhänger seiner Partei, PDL, sahen dies als Ankündigung einer Rückkehr als ihr Spitzenkandidat an. Berlusconi bekräftigte jedoch später, dass er nicht antreten werde. Na, wie war das mit irgendwelchen... Nein, solange er Präsidingsbums ist, darf er nicht mal mehr gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden für Dinge, die lange vor seiner Amtszeit passiert sind. Regelungen, die sind doch auch schon kassiert worden. Also, ja, Herr Bungaconi. Da sind sie irgendwie auf dem falschen Dampfer unterwegs. Aber hey. Dann gibt es Pietritte. Beziehungsweise gibt's zwar, aber die interessieren mich nicht. Schwupp. So, Neues vom Atom. Landinger. EU-Energiekommissar Oettinger hatte die Bundesländer und Versorgungsunternehmen aufgefordert, die Energiewende nicht zulasten der Bürger voranzutreiben. In den vergangenen Monaten habe man es versäumt, eine gemeinsame Strategie über die Speichermöglichkeiten der erneuerbaren Energien und den notwendigen Netzausbau zu entwerfen, sagte Oettinger den Stuttgarter Nachrichten. Gestern hatten die Ministerpräsidenten der Länder sich darauf verständigt, ihre energiepolitischen Ziele gemeinsam mit dem Bund zu koordinieren. Das ist am Samstag hier als Meldung mir in die Finger gefallen. Der thüringische FDP-Generalsekretärsbums Kurt forderte die Einführung eines Bundesenergieministeriums, was neben dem Bundesumweltministerium dann die gleichen Aufgaben hätte. Hallo, irgendjemand zu Hause? Ja, ich meine, dass da jetzt inkompetente Vollidioten sitzen, heißt nicht, dass die Ministerien zu groß sind, sondern das heißt nur, dass inkompetente Vollidioten zur Führung von egal was ungeeignet sind. Ja, also Oettinger ist dann der Meinung, sich auch mal wieder irgendwie einmischen zu müssen. Wozu ich dann der Meinung bin, nein, der hat sich nirgendwo weder ein noch aus noch sonst wie zu mischen. So, dann gibt es Brüdola. Angesichts steigender Strompreise will FDP-Fraktionssäufer Brüderle den Neubau von Solaranlagen stoppen. Kurzfristig könne man die EEG-Umlage einfrieren. Oder ein Neubaumoratorium beschließen, sagte er der Rheinischen Post. Der, so Brüderle, Ökosnobismus durch die Subventionen in der Solarindustrie müsse dringend beendet werden. Herr Brüderle, was ist eigentlich aus dem FDP-Mantra geworden, der Markt werde es schon richten? Warum richtet der Markt es denn in diesem Fall mal ausnahmsweise nicht, wo die FDP doch sonst immer daran glaubt, dass der Markt alles richten wird? Netzneutralität, braucht man keine Gesetze machen, der Markt wird es schon richten. Aber hier Stromerzeugung, nein, der Markt, der rechnet da gar nichts. Wir müssen da sofort Gesetze erlassen. Die Sonne muss verboten werden. Aber ansonsten ist noch alles frisch im Schädel. Nehmen Sie die hochprozentigen Getränke weg. Das Erneuerbare Energiengesetz habe dazu geführt, dass Solarproduzenten bis vor kurzem 43 Cent pro Kilowattstunde auf 20 Jahre garantiert bekommen hätten. Ja, und wenn wir hier Regeln hätten, wie im Urheberrecht, dann würde das nicht auf 20 Jahre, sondern auf 70 Jahre nach Tod des Auftraggebers laufen. Also mal schön die Füße stillhalten. Ja. Meins davon abgesehen, ja, was ist denn aus, die Märkte werden es richten geworden, ne? Weil, also, eigentlich dachte ich, die Märkte würden es richten. Aber hey, so, gestern gab es dann noch den Brunsbau. Weil das stillgelegte Atomkraftwerk Brunsbüttel wird abgerissen. Der Energiekonzern Vattenfall reichte nach eigenen Angaben einen entsprechenden Antrag ein. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig begrüßte die Entscheidung. Sie sei ein wichtiges Signal, dass eines der ältesten Atomkraftwerke Deutschlands abgeschaltet bleibe. Das Verfahren zum Rückbau dürfte 5 Jahre, der eigentliche Abriss noch einmal bis zu 15 Jahre dauern. Und ob man dann hinterher eine grüne Wiese hat, ist dann noch die andere spannende Frage, zusammen mit der Frage, wo man denn das hochradioaktiv verstrahlte Zeug eigentlich unterbringen will. Ja, es könnte da eine größere Menge Material geben, die sich nicht einfach irgendwo deponieren lässt, sondern die in einem Endlager unterkommen muss, weil sie hochradioaktiv verstrahlt ist. Aber so, Neues vom Terror. Da gab es erstmal eine BND-Hauptung. Der Bundesnachrichtengeheimdienst hat nämlich 20 vereitelte Anschläge auf die Bundeswehr in Afghanistan seit Januar 2011 gezählt. Berichtet der Fokus mit Verweis auf Aussagen von BND-Präsident Gerhard Schneider im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Wir haben übrigens 8 Uhr. Dort soll Schindler auch noch berichtet haben, dass die Festnahme des Taliban-Kommandeurs Mullah Abdul Rahman vor gut einer Woche auf eine Meldung des BND zurückgehe. Er soll für einen Anschlag verantwortlich sein, bei dem am Karfreitag 2010 in Kunduz 3 Deutsche starben. Ich übersetze das jetzt mal. Look at me, I'm important. Look at me. Der Bundesnachrichtengeheimdienst nimmt sich wichtig. Also der Bundesauslandsgeheimdienst. Nicht zu verwechseln mit dem Bundesinlandsgeheimdienst, der putzigerweise das Wörtchen Verfassungs in seinem Namen trägt. Ja, aber habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag gab es dann einen Seekerror, weil eine peinliche Panne passiert ist. Eine Spezialeinheit, die Beste, der Beste, der Beste, der Beste, der Beste, der Beste, Sir, der Polizei hat im niedersächsischen Rolzhausen versehentlich eine falsche Wohnung gestürmt, berichtet das Göttinger Tageblatt. Warum die Beamten im Stockwerk irrten, ist nach Polizeiangaben unklar. Weil sie zu blöd sind, zu zählen. Ist so meine Interpretation. Herr Wind, wollen Sie sich dazu äußern? Irgendwer? Nein? Obwohl sich die Beamten umgehend bei dem geschockten Ehepaar entschuldigt hätten, nachdem sie die erstmal gefesselt haben, mit vorgehaltener Waffe natürlich. Wenn mir irgendwer, egal wer, in die Wohnung stürmt und mir eine Waffe ins Gesicht hält und mich dann fesselt, da würde ich mal laut drüber nachdenken wollen, ob das nicht so den einen oder den anderen oder den dritten oder den vierten Straftatbestand erfüllt. Wenn die Pfeifen zu blöd sind, in die richtige Wohnung zu stürmen, weil sie zu blöd sind, im richtigen Stockwerk eine Wohnung zu stürmen, ja, ist nicht so, als hätten sie irgendwie falsche Informationen gehabt. Sie wussten, wo sie hin wollten, haben dann nur aus irgendeinem Grund es geschafft, die falsche Wohnung zu stürmen und keinem ist es aufgefallen, offensichtlich. Huch. Ja, dann ist ein bisschen mehr als ein "Oh, tut uns sorry, wir werden sie jetzt auch entprügeln" fällig. Ja, weil mit Sicherheit werden sie bei ihrer Tätigkeit nicht sanft vorgegangen sein. Sondereinsatzkriminelle sind selten sanft. Oder sie sind zumindest nicht berühmt für ihre Sanftheit. Ja, aber die Beste, der 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 Beste, Sir. Ein Anwalt soll nun prüfen, ob ihnen für das Missgeschick Schadensersatz zuschlägt. Ich find's ja putzig, dass die DPA das schon wieder so verniedlicht. Eine Panne, ein Missgeschick, kann ja jedem mal passieren, dass er in eine Wohnung reinstürmt, hochbewaffnet und Leute fesselt. Na, Freiheitsberaubung wäre da schon mal so ein möglicher Straftatbestand, der mir ins Hirn reicht. Nötigung ist ja nur Drohung mit empfindlichem Übel und das war ja keine Drohung mehr. Wenn du nicht brav bist, dann... Zusätzlich könnte man dann auch noch mal prüfen, ob nicht eventuell der Straftatbestand der Körperverletzung erfüllt sein könnte. Also so die Damen und Herren Beamten, die Vollbullen, die können sich vielleicht schon mal Gedanken darüber machen, ob das, was sie da getan haben, eventuell möglicherweise falsch hätte sein können. Mal davon abgesehen, schon wieder so ein bedauerlicher Einzelfall. Die scheinen sich in letzter Zeit irgendwie zu häufen. Entweder das oder die Medien merken da mehr von. So, am Sonntag gab es dann eine Meldung, die ist ein Update einer Meldung, die ich letzte Woche dabei hatte. Die wiederum ein Update einer Meldung war, die ich vor einem halben Jahr, nein, länger gehabt habe. Weil die Warnung von Bundesinnenminister Friedrich vor mehr als 100 in den Untergrund abgetauchten Rechtsextremisten war offenbar übertrieben. Weil es sind nämlich nicht 100 in den Untergrund abgetauchte Rechtsextremisten, sondern es sind 100 in den Untergrund abgetauchte Rechtsextremisten, von denen allerdings nicht 100 wegen rechtsextremer Straftaten gesucht wurden. Weil nach Informationen der, Anführungszeichen, Zeitung, Anführungszeichen, Bild am Sonntag wurde der Minister wenige Tage nach dieser Aussage von seinem Staatssekretär Schröder korrigiert. Schröder, das olle Arschloch. Der fällt regelmäßiger negativ auf. Na, also Witz an der Sache ist, der Schröder wies daraufhin, ja, aber einige von den Nazis werden ja auch nur gesucht, weil sie Kindesunterhalt schuldig sind oder weil sie irgendein Verkehrsvergehen gemacht haben. Ey, das ändert nichts daran, dass es Haftbefehle gegen die Herren, mutmaßlich Herren, also gegen die Nazis gibt. Plus, der Herr Schröder könnte vielleicht bei der Gelegenheit mal erklären, wie es denn sein kann, dass Heinz Müller in einer Liste der mit Haftbefehl gesuchten Rechtsextremen auftaucht, wenn er doch nur wegen Menschen verprügeln, was ja überhaupt nicht rechtsextrem ist, gesucht wird. Na, der Zusammenhang ist mir nämlich noch nicht offensichtlich. Also ja, der Schröder weist daraufhin, ja, aber nicht jeder von denen wird gesucht, weil er Menschen umgebracht hat. Ja, die NSU-Pfeifen, die jetzt gerade übrigens ziemlich genau ein Jahr her sind, dass sie gefunden wurden, die wurden ja auch nicht gesucht, weil sie Menschen umgebracht haben, sondern die wurden ja gesucht, weil sie mal Sprengstoff hatten. Und wurden da so intensiv gesucht, dass sie dann mehrere Jahre lang überhaupt nicht gefunden wurden. Ja, schön. Also lediglich 18 der 110 Personen werden wegen rechtsextremistischer Straftaten gesucht. Was dann bei mir die Frage hinterlässt, was ist denn eine rechtsextremistische Straftat? Na, wenn ich jemandem mit der Faust ins Gesicht haue, ist es keine rechtsextreme Straftat, es sei denn, ich brülle dabei Heil Hitler oder was? Und auch ein Heil Hitler, das kann ja niemand, hat ja niemand mitbekommen, es ist keine rechtsextreme Straftat. Na, wenn es eine Liste gibt, wie viele Rechtsextreme werden denn gerade mit Haftbefehl gesucht? Und da stehen 110 Namen aktuell drauf. Dann heißt das, dass 110 Personen, bei denen hier bitte Grund einfügen, ein rechtsextremer Hintergrund angenommen wird, die Polizei nicht findet. Ja, beziehungsweise die bei der Polizei aktuell gerade gesucht werden. Ob gesucht werden nun irgendwie heißt, dass sie gefunden werden können. Na, also die NSU-Pfeifen, die sind da jahrelang mordend durch die Lande gezogen. Bei denen war das mit dem Gesuchtwerden offensichtlich nicht ausreichend. Na, könnte der Herr Schröder bei Gelegenheit mal erklären. Aber so weit kommt er nicht. So, dann gab es den Warnrich. Bundesinnenminister Friedrich hat seine Vorbehalte gegen ein neues NPD-Verbotsverfahren erklärt. Weil wenn man die NPD verbietet, könnte man ja auch mal anfangen darüber nachzudenken, ob eine christlich pseudosoziale Union irgendwie vielleicht ein bisschen zu weit außerhalb der Verfassung agieren könnte. Weil man da zum Beispiel einen, nennen wir ihn mal Herrn Friedrich, hat, der sagt, das Urteil vom BFFG finde ich scheiße, da halte ich mich nicht dran. Beziehungsweise vielleicht sagt das auch nicht und hält sich trotzdem nicht dran, siehe Bundeswahlgesetz. Bund und Länder hätten zwar schon mehr als 1000 Seiten Belege gesammelt, sagte der CSU-Politiker im ARD-Fernsehen. Er sehe die Erfolgsaussichten aber dennoch sehr skeptisch. Friedrich verwies auf das erste Verbotsverfahren, das 2003 vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert war. Ja, und zwar deswegen, weil da viel zu viele bezahlte Nazis gesessen haben und das BFFG gesagt hat, Moment, solange ihr uns nicht darlegen könnt, welche von diesen Beweisen, die hier auf unserem Tisch liegen, von bezahlten Nazis gekommen sind, können wir überhaupt nicht einschätzen, wie echt die sind. Ja, und nachdem Friedrich sich ja weigert, bezahlte Nazis aufzuhören zu bezahlen, Pseudosprech, V-Männer abschalten. Da wird überhaupt nichts abgeschaltet, das sind trotzdem immer noch Nazis. Die werden nur nicht mehr bezahlt vom Staat, also vom Geheimdienst. Oder irgendeinem landeskriminellen oder bundeskriminellen Amt. Weil ja offensichtlich landes- und bundeskriminelle Ämter sich auch Geheimdienstler halten. Zudem gäbe es inzwischen strenge Vorgaben des Europäischen Menschenrechtsgerichts in Straßburg, was ein mögliches Parteiverbot angehe. Der Staat dürfe deshalb keinen Antrag stellen, wenn erneut ein Misserfolg drohe. Das würde die NPD aufwerten, unterstrich Friedrich. Naja, ich meine, auf die Idee, dass das mit dem Verbot dass man das mit dem Verbot nochmal versuchen könnte. Da sind sie ja vor bummelig einem Jahr gekommen. So frei nach dem Motto, da gibt es Nazis, da gibt es eine Nazi-Partei, da kann man doch mal gucken, ob es da nicht einen Zusammenhang gibt. Nur ja, dieser Zusammenhang ist nach allem, was ich bisher mitgekriegt habe, eben gerade nicht offensichtlich vorhanden. So, von daher ist die Begründung schon mal ziemlich dünn für das Verbotsverfahren. Also, aber ja, ach, verbietet doch mal Parteien, die hört dabei nicht auf zu existieren. Aha. Die sehen aber alle, oder zu viele von denen haben genau die gleiche Kleidung an. Da würde ich mal behaupten, entweder ist das Militär? Glaube ich nicht. Aber die kaufen alle im selben Laden ein. So, dann gibt's dann mal eine großzügige Meldung. Es gibt nämlich Opfergeld. Angehörige und die überlebende Opfer der Zwickauer Neonazizelle haben nämlich gut 830.000 Euro Entschädigung von der Bundesregierung erhalten. Dies geht aus einem Bericht des Bundesamtes für Justiz hervor, über den die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. Demnach bekommen Ehepartner und Kinder der ermordeten neun Kleinunternehmer eine Pauschale von 10.000 Euro, Geschwister 5.000 Euro. An die Hinterbliebenen der ermordeten Polizistin aus Heilbronn seien 25.000 Euro bezahlt worden. Das heißt, die hatte ein Ehepartner und ein Kind und ein Geschwister. Oder wie? Na, oder wird die nach irgendeinem anderen Tarif bezahlt? Oder werden deren Angehörige nach irgendeinem anderen Tarif bezahlt als die von den Dönern? Die Opfer der beiden Bombenanschläge in Köln bekamen demnach 140.000 Euro. Oh, wie großzügig! So, da gab es dann allerdings auch noch eine zweite Meldung, dass da nämlich rund 900.000 Euro bezahlt wurde, teilte das Bundesjustizministerium mit. Das Geld kommt aus einem Fonds für die Opfer extremistischer Übergriffe. Die Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund wird für die Ermordung von neun türkischen und griechischen Geschäftsleuten sowie einer Polizistin verantwortlich gemacht. Die Neue Osnabrücker Zeitung hatte zuvor eine Entschädigungssumme von 830.000 Euro genannt. Diese Zahl stammte allerdings aus dem August. Da wäre jetzt mal interessant, was ist denn eigentlich rund 900.000? 830.000 ist auch rund 900.000. Ja, legt man nochmal 30.000 drauf, dann ist es rund 900.000. Dann ist es sogar sauber gerundet. Aber ey. Na, also die kriegen so ein bisschen Geld, damit sie sich schön stillhalten und nicht auf die Idee kommen, vielleicht mal gegen den Staat vorzugehen, der offensichtlich jahrelang nicht bemerkt haben will, dass da irgendwie Leute mordend durch die Lande ziehen, weil das kann ja nur die Türkenmafia gewesen sein. Na, da gab es auch so Wortmeldungen in irgendeinem Polizeiprotokoll so frei nach dem Motto, nein, Deutsche können das nicht gewesen sein, weil Deutsche sind ja so erzogen, dass sie nicht Menschen umbringen. Ja. Nee, klar. Nee. So, dann gibt es jedenfalls auch noch Nazi-Wägung. Das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst beobachtet ein Jahr nach der Entdeckung der Neonazi-Terrorzelle starke Veränderungen in der rechtsextremistischen Szene. Die Neonazi-Szene sei verunsichert, sagte Verfassungsgeheimdienstpräsident Hans-Georg Maaßen dem SWR. Die Entdeckung der Terrorzelle habe bei den Sicherheitsbehörden zu spürbaren Veränderungen geführt. Inwiefern? Ich wage zu bezweifeln, dass die Veränderungen ernsthaft spürbar gewesen sind, weil mir wäre nicht bekannt, dass die Geheimdienste aufgehört hätten, Nazis zu schützen. Mir wäre auch nicht bekannt, dass die Geheimdienste aufgehört hätten, Nazis überhaupt nur zu bezahlen. Von daher, Herr Maaßen, diese Veränderungen, diese spürbaren, die können Sie doch bestimmt irgendwann belegen, nicht wahr? Sie haben das jetzt nicht nur einfach so vor sich hingebrabbelt. Sie hätten den Rechtsextremismus als ein zentrales Problem erkannt. Deswegen müssen weiterhin alle gegen rechts gerichteten Organisationen, wenn sie Geld bekommen wollen, das von Frau Köhler-Schröder verfasste, ja, wir halten uns an die Verfassung und alle, mit denen wir jemals zu tun hatten, werden sich auch immer an die Verfassung halten, dürfen also nichts mit Herrn Friedrich zu tun haben oder mit dem Bundes-Köhler-Schröder-Ministerium. Dies hat zur Folge, dass die deutschen Neonazis vorsichtiger agierten. Unbewiesene Behauptung. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. So, dann gibt's die multiple SPD, weil ein Jahr nach der Aufdeckung der rechtsextremen NSU-Mordserie hatten die Sozialdemokraten eine grundlegende Reform halten die Sozialdemokraten eine grundlegende Reform der deutschen Sicherheitsbehörden für notwendig. Die bisherige Aufarbeitung habe ein multiples Versagen des Staates offenbart. Hieß es nach einer zweitägigen Konferenz der SPD-Fraktionen des Bundestags und der Länderparlamente. In der Sicherheitsarchitektur stimme vieles nicht, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Michael Hartmann. Der Verfassungsgeheimdienst habe versagt. Auch Staatsanwälte und Länderpolizeien hätten schwere Fehler gemacht. Da sind allerdings genug SPD-Idioten in der Zeit in diversen Ämtern gewesen. Unter anderem fällt mir so ein Bundeskriminalamtspräsident Zensirke ein, die durch ihre Anwesenheit alleine auch noch nichts verbessert haben. Vorsichtig ausgedrückt. Ja, dass irgendwie einem Bundeskriminalamtsgeheimdienst Informationen vorlagen, dass die Nazis da übrigens die Mörder von den neuen Anführungszeichen Dönern Anführungszeichen waren. Ja, ich weiß, Döner ist eine Abkürzung von Dönerladenbesitzer oder Dönerverkäufer, den eine Zeitung einfach nur aus Platzmangel gebracht hat. Aber es ist ein schöner Beweis dafür, wie kurzsichtig man dann doch das ganze Ding denken kann. Aber ne, da saßen genügend Leute. Plus, ich bin mir immer noch nicht sicher, dass das Bundeskriminalgeheimdienstamt was wusste. Also wenn es was gewusst haben sollte und Zensierke seinen fetten Arsch nicht in Bewegung gesetzt haben sollte, das wäre der Zeitpunkt, wo man dann seinen fetten Arsch aber mal so gründlich verprügeln könnte, dass er niemals mehr jemals wieder drauf sitzen können wird. Aber hey. So, gestern gab es dann Enchant U, weil SLS hat dann verkündet, eine neue, erneute Reform der Sicherheitsbehörden verlangt. Es sei notwendig, die Sicherheitsarchitektur zu reparieren, um das Vertrauen wiederherzustellen, sagte der Passauer Neuen Presse. Personalveränderungen allein reichten nicht. Vor einem Jahr war die Neonazi-Terrorzelle NSU nämlich aufgeflogen. Die NSU sei eine Schande für den Rechtsstaat, so Leuthäuser Schnarrenberger. Hat sehr recht. Ist eine Schande, natürlich ist es eine Schande. Weil wenn in einem Staat 10 Jahre lang Leute mordend durch die Landschaft ziehen können, ohne dass irgendjemand auch nur den Hauch einer Vermutung hat, dass es sich dabei um Nazis handeln könnte, das ist der Zeitpunkt, wo man dann mal anfangen kann, sich Gedanken darüber zu machen, ob da nicht irgendwas ganz grundsätzlich falsch gelaufen ist. Ja, ist es nämlich offensichtlich. So, dann gab es auch noch das Jahresblub, weil zum Jahrestag der Aufdeckung der NSU-Mordserie hat sich der Vorsitzende des Bundestagsuntersuchungsausschusses Idati gegen eine Auflösung der Verfassungsgeheimdienstämter ausgesprochen. Die Sicherheitsbehörden würden gebraucht, sagte Idati in Berlin. Wozu? Um die Nazis zu finanzieren? Inwiefern ist Nazis finanzieren eine Aufgabe, die dem Volk insgesamt dient? Könnte er bei Gelegenheit vielleicht nochmal erklären. Weil also ich sehe nichts, wozu die Geheimdienstämter gebraucht werden. Na, wozu brauchen wir die? Um den atomaren Angriff der Russen zu verhindern? Haha, putzig. Also, ein bisschen fundierteres Geblubber wäre mal ganz hilfreich gewesen. Er äußerte sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der Opfer, Ion und Vertretern der türkischen Gemeinde in Deutschland. Edati verlangte eine Qualitätsoffensive in den Geheimdiensten. Der war gut. Selten so gelacht. Nötig seien eine höhere Sensibilität, mehr Experten und Personal ohne stereotypes Denken. Wie will er das da hinkriegen? Glaubt er ernsthaft, dass die jetzigen Geheimdienstpfeifen, wie war das? Die Geheimdienste sind ja aus diversen Nazi-Organisationen hervorgegangen. Weil, hey, gegen die bösen Roten, gegen die Kommunisten und die Russen kann man ja am besten mit Leuten vorgehen, die auch früher schon Russen und Kommunisten in KZs eingefercht und umgebracht haben. Operation Gielen fällt mir da so spontan ein, ohne dass ich drüber nachdenke. Wobei war das der Bundeskriminalgeheimdienst? Na, also, ja. Frau John sagte, die Behörden führten ein Eigenleben, Bund und Länder hätten die Zügel nicht mehr in der Hand. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Kolat, warf der Bundesregierung vor, den Rassismus zu bagatellisieren. Ja, vor allen Dingen, wenn dann ein Bundesinnenterrorismusminister sich hinstellen kann und bummelig ein Jahr nach der Entdeckung der NSU sagen kann, nee, wir haben aber viel zu viele Asylanten, dass sie überhaupt Geld bekommen, während sie Asylbewerber sind, das ist viel zu viel. Na, dann nimmt man mal die offiziellen Asylbewerberstatistiken zur Hand. Die gibt's. Man guckt sich die Zahlen an oder guckt sie sich in Grafikform an und stellt fest, ständig sinkende Anzahlen Jahr über Jahr. Das ist nicht immer dauernd wachsend. lässt sich auch keinen so einen Trend her erkennen. Der Herr Brührich hat wohl irgendwie, dem hat wohl mal wieder jemand ins Hirn geschissen. Ja. Die politische Klasse habe nicht verstanden, dass dies der größte Sicherheitsskandal seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland sei. Hat er ja recht. So, dann gibt es Neues von den Nebengeordneten. Erstmal den Spendbrück. Der designierte SPD-Nichtkanzler Peer Steinbridge hält weiter Vorträge zu Wirtschaftsthemen, lässt die vereinbarten Honorare aber an gemeinnützige Organisationen spenden, hat mich die Blöd am Sonntag berichtet. Die Unternehmensberatung Egon Zehnder International habe bestätigt, dass Steinbrück darum gebeten habe, für einen bereits im Frühjahr 2012 vereinbarten Vortrag in Frankfurt die Honorarvereinbarung aufzuheben und das Honorar an eine gemeinnützige und karitative Organisation zu spenden. Aber wie großzügig! Weil es ja vielleicht auch ein bisschen komisch kommen würde, wenn man als Nicht-Kanzlerkandidat dann doch immer noch sich Geld in den Arsch blasen ließe. Ja, aber, ja, so, am Montag gab es dann die Blödhauptung, dass SPD-Kanzlerkandidödel Peer Steinbridge für seine zwischen 2009 und 2012 gehaltenen Vorträge 1,25 Millionen Euro erhalten hätte. Das hat nach Informationen der Blöd-Zeitung ein Wirtschaftsprüfer auf Wunsch des Ex-Finanzministers ermittelt. Demnach hätte Steinbrück insgesamt 89 Honorarvorträge gehalten. Das höchste Honorar sei 25.000 Euro gewesen, das niedrigste 1.000 Euro. Im gleichen Zeitraum habe Steinbrück weitere 237 Vorträge ganz ohne Honorar gehalten. Na, jeder Hartz-IV-Empfänger, der auch nur ein einziges Stück Euro mehr einnimmt, als ihm minimal erlaubt ist, dem wird was weggenommen von seinem Hartz-IV. Steinbrück, der einer der Agenda-Politiker ist, bei dem ist das aber völlig in Ordnung, weil er ja so qualitativ hochwertige Dinge sagt. Ja, vor allen Dingen bei der vollständigen Liste kann einem auffallen, da sind auffallend viele Banken. Und ich wiederhole mich dann einfach nochmal. Ja, wenn er überall das Gleiche sagt, hat er ja mal irgendwann verkündet, dann kann es wohl nicht darum gehen, was er da so Spannendes zu sagen hätte, sondern dann ist die Vermutung naheliegend, dass es um etwas anderes geht. Nun, wofür könnten Banken einen ehemaligen Bundesfinanzminister bezahlen? Für seine Fachkompetenz? Haha, Fachkompetenz Steinbrück, haha, der war gut. Oder für die Deregulierung, für die er als Bundesminister der Finanzen persönlich verantwortlich war. Ich möchte lösen. Ich tippe auf Letzteres. Ja, aber hey. So, dann gibt es den Offiziellbrück, weil der designierte SPD-Nichtkanzlerkandidat Steinbrück hat eingeräumt, zwei Honorarverträge nicht ordnungsgemäß beim Bundestag offengelegt zu haben. Das ist das, womit die D-Radio-Nachrichten aufmachen. Ne? Jo, ihm sind dann aufgefallen, huch, er hat versehentlich versäumt, da zwei anzuzeigen. Bei einem Hartz-IV-Empfänger wäre das jetzt übrigens bereits ein Bruch der Eingliederungsvereinbarung. Sanktionierung auf 0 Euro runter, soll er doch von nichts leben. Na, bei Steinbrück ein huch, habe ich wohl vergessen, habe ich nachgemeldet. Er habe dies inzwischen nachgeholt. Insgesamt habe er zwischen 2009 und 2012 89 Honorarverträge gehalten. 74 davon mit einem Standardhonorar von 15.000 Euro brutto. Was dann bummelig 7.000 Euro Cash auf die Pfote macht. Okay. Na, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er für die qualifizierten Äußerungen bezahlt wurde, sondern für irgendetwas anderes. Was mag das wohl gewesen sein? Also die Deregulierung ist das, was mir so spontan einfällt, ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Dinge, für die er bezahlt wird. Die Vorwürfe, er sei deswegen abhängig von den Auftraggebern geworden, seien absurd. Naja, ich meine, der größte Brüller ist ja immer noch, und da fehlt auch noch eine ausführliche Begründung dafür, dass er bei einer Anwaltskanzlei, die ein Bundesfinanzministerium gerade relativ kürzlich vorher mit der Schreibung eines Gesetzentwurfs beauftragt hatte, gesprochen und dafür wieder sein Standardhonorar eingesteckt hat. Und da fehlt es dann nun wirklich extrem an Begründung, weil erstens möchte ich davon ausgehen, dass ein Bundesministerium durchaus selbst in der Lage sein sollte, Gesetze zu schreiben. Zweitens möchte ich mal davon ausgehen, dass jemand, der gerade vorher einen Auftrag an eine Firma gegeben hat, nicht kurz danach von der Firma bezahlt werden darf wegen bla bla. Also zumindest der Geruch der Korruption klebt da dran. Mag ja sein, dass er dann nicht abhängig ist, aber dieser Eindruck drängt sich auf, weil man einfach nur mal die Fakten zusammenpackt. Ja, und solange sich dieser Eindruck aufdrängt, ist das schlecht. um mal etwas Offensichtliches auszuformulieren. Steinbrück bestritt auch, seine eigentliche Arbeit als Bundestagsabgeordneter vernachlässigt zu haben. Weil Mr. Wissen, jetzt habe ich ja schon wieder Mr. Wissen gesagt, 89 Vorträge in 3 Jahren zu halten, das ist ja völlig normal. Jeder Bundestagsabgeordnete hält 89 bezahlte Vorträge in 3 Jahren, die mit seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter ungefähr gar nichts zu tun haben, weil was sollte ein Oppositions-Bundestagsabgeordneter schon Sinnvolles zu erzählen haben? Nicht viel, möchte ich mal behaupten. Ja, der mag unheimlich Ahnung von irgendwelchen Dingen haben. Ja, beziehungsweise 89 sind die bezahlten, 237 sind die nicht bezahlten. Da kommen wir dann so irgendwo in der Größenordnung größer 300 wieder raus. Das heißt, pro Jahr 100 Vorträge. Wenn wir mal davon ausgehen, dass jeder Vortrag auch noch irgendwie ein paar Minuten Vorbereitungszeit benötigt hat und dass jeder Vortrag ja auch ein paar Minuten gebraucht hat, um ihn vorzutragen, so, dann kommt da eine größere Anzahl Tage zusammen, die der Herr Bundestagsabgeordnete sich nicht hauptamtlich damit befasst haben kann, zu Bundestagsabgeordnet sein. Bundestagsabgeordnete sind eigentlich Vollzeitabgeordnete. Von daher gibt es da eigentlich überhaupt keinen Grund, warum sie irgendetwas anderes tun sollten. Also ich meine, mein kreativer Vorschlag, ja, nehmt ihnen Geld weg. Gebt ihnen einen gewissen Freibetrag, den dürfen sie als Nebeneinnahmen noch machen. Und wenn sie halt keinen sinnvollen Job hatten vorher, dann dürfen sie sich halt irgendwo hinstellen und irgendwelche Scheiße labern. Oder sonst irgendwie Nebeneinnahmen haben. Na, mal eins davon abgesehen, das sind ja übrigens auch nicht alle Nebeneinnahmen, die da offengelegt wurden. Ja, der Mann hat auch noch irgendwelche Aufsichtsratspöstchen. Aber hey, ja, also sagen wir mal hier, da nochmal einmal die 8.000, die sie an Diäten haben, dürfen sie noch als Nebeneinnahmen machen. Und jeder einzelne Cent, der darüber hinausgeht, wird ihnen von den Diäten abgezogen, solange bis sie dann 0 Diäten erhalten vom Staat. Und wenn sie 0 Diäten erhalten, dann dürfen die Damen und Herren Abgeordneten nicht mehr abstimmen im Bundestag. Was meint ihr, wie schnell die ein akutes Interesse daran hätten, keine bezahlten Nebenjobs mehr anzunehmen? Ja, und dann könnte man sich anfangen, nochmal Gedanken darüber zu machen, wie das denn eigentlich aussieht mit deren Zeit. Ob man sie denn nicht auch für Dinge, die dann nur Zeit kosten, belangen könnte. Aber hey. Ich meine, spannend ist auch, dass danach sich irgendwie keiner mehr geäußert hat, so, ha, das geht aber nicht. Ja, also irgendwie aus Union und FDP wurde es doch erstaunlich ruhig. Die hatten eine so große Fresse, solange wie die Zahlen nicht auf dem Tisch lagen. Jetzt liegen da irgendwelche Zahlen auf dem Tisch. Und keiner von denen macht sich mal die Mühe, hinzugehen und sich laut zu wundern, wie es denn eigentlich sein kann, dass ein ehemaliger Bundesminister der Finanzen von einer Anwaltskanzlei, die ein Bundesministerium der Finanzen engagiert hatte, bezahlt wird. B, machen sie sich nicht laut darüber Gedanken, wie es eigentlich sein kann, dass ein ehemaliger Bundesminister Geld bekommt, wofür er denn da eigentlich bezahlt wird. Na, aber blub. Also 1,25 Millionen hat der Mann noch nebenbei gekriegt. So, dann gibt es Kreuztrolle. Da gab es eine Spiegel-Vorabmeldung. Die Deutsche Bischofskonferenz tut sich nämlich schwer, gegen Mitarbeiter vorzugehen, die auf der radikalen Webseite kreuz.net veröffentlichen. Unsere eigenen Recherchen stoßen deshalb an Grenzen, weil die Autoren namentlich gezeichnete Artikel für uns nicht auffindbar sind, sagte ihr Sprecher Matthias Kopp. Nach Spiegel-Informationen sind oder waren dagegen mindestens 2 Dutzend Autoren mit kirchlichem Hintergrund auf dem katholischen, teils als verfassungsfeindlich eingestuften Nachrichtenportal aktiv, die zuletzt damit auffielen, dass sie gegen einen gerade relativ frisch verstorbenen, bekennenden homosexuellen Dirke Bach rumgepöbelt haben. Was dann dazu führte, dass jetzt ein Kopfgeld auf die Identifizierung ausgelobt wurde. Darunter Priester, Kirchenangestellte und mindestens ein Religionslehrer. Texte finden sich unter anderem von Prälat Georg May aus dem Bistum Mainz, dem Papst Benedikt XVI Anfang des Jahres den Ehrentitel apostolischer Pronotar verlieh. Protonotar. Auch ein Sprecher des rund 500 Mitglieder starken Netzwerks katholischer Priester, Pfarrer Hendrik Joli, ist mit Beiträgen auf Kreuznet erschienen. Ein besonders aktiver Schreiber ist Hubert Hecker, der für die katholische Kirche Religion an einer Schule im Bistum Limburg unterrichtete, bis er vor wenigen Wochen in Ruhestand ging. Und da wollen die Kirchenfritzen alle nicht mitbekommen haben. Na, also ich meine, dass Ratze irgendwie ganz weit außerhalb der Realität unterwegs ist, ist schon bekannt. Dass die Kreuznet-Pfeifen aus der katholischen Kirche teilweise zumindest rekrutiert sind, sagen wir mal so, es überraschte mich nicht. Es hätte mich eher überrascht, wenn die wirklich mit den Katholen nichts zu tun hätten. No, aber ey. So, dann gibt's Wanz-KA-News. In die BKA-Trojaner-Sache kommt laut Trollfe ein bisschen Bewegung. Da gibt es nämlich ein PDF einer kleinen Anfrage der Linken, das hat ein paar neue Details. Erstens hat ja keiner geglaubt, dass das BKA die technische Kompetenz hat, Trojaner zu bauen. Haben sie auch nicht. Dafür gibt es jetzt ein Kompetenzzentrum Informationstechnische Überwachung, CCITÜ. Ja, das gibt's auch schon ein bisschen länger. So bummelig ein Jahr, möchte ich behaupten. Ich wäre ja lieber arbeitslos und würde vom Arbeitsamt mit Hartz-IV-Auflagen gegängelt, als bei so einem Laden mitzuarbeiten. Die sollen sich mal alle schämen, die da arbeiten. Und dann über China meckern. So haben wir es gern. Die zweite spannende Neuigkeit ist, dass das BSI eingeknickt ist. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das sollte ja mal die Wanze zertifizieren, dass die nur das tut, was sie darf. Hat dann aber gesagt, dann können wir aber dem Volk nicht mehr verkaufen, dass wir für deren Sicherheit zuständig sind, weil wir gleichzeitig deren Ausschnüffelung zertifizieren. Und die Lösung ist jetzt, naja, das BSI soll irgendein Wanzenlabor zertifizieren. So frei nach dem Motto, wenn die sagen, die Wanze tut nur, was sie soll, dann passt das auch. Ja, nur dann. Schub. Am Dienstag gab es dann die Nicht-Jahres-TÜV, weil EU-Verkehrsminister sich nämlich mehrheitlich gegen einen Vorschlag der EU-Kommission gewandt hätten, nachdem ältere Fahrzeuge jährlich überprüft werden sollten. Damit sei Deutschland auf gutem Wege, seinen zweijährigen TÜV beibehalten zu können. Oder anders ausgedrückt, ja, das ist vom Tisch. Ja, aber es kommt aus Brüssel, das müssen wir doch umsetzen. Genau wie die Vorratsdatenspeicherung. Jetzt ein Kontrollteil, die deutsche Polizei darf nämlich nicht Menschen wegen deren Hautfarbe kontrollieren. Da gab es ja ein Verwaltungsgericht, was der Meinung war, ja, das ist schon in Ordnung, wenn der Bulle meint, der Neger müsse kontrolliert werden, dann darf der Bulle den Neger so lange drängeln, bis der kontrolliert wurde. So, jetzt gibt es ein Oberlandesgerichtsurteil, das sagt, nein, der Bulle darf nicht bestimmen, dass nur der Neger kontrolliert wird. Dazu gab es dann auch schon eine Wortmeldung vom GdP-Volltrottel Wendt, der meinte, ja, aber das ist ja völlig unrealistisch. Herr Wendt, haben Sie gerade durch die Blume zugegeben, dass Bullen übrigens Rassisten sind? Nazis geradezu. Das hätte ich dann gerne nochmal in schriftlich, weil wenn Sie zugeben, dass alle Bullen Nazis sind, das wäre schon nicht ganz unspannend. Aber eins davon abgesehen, dann müssen die Bullen halt mal anfangen, kreativ zu werden. Müssen sie sich Ausreden einfallen lassen, warum sie ausgerechnet immer nur die Neger kontrollieren. Oh ja, die Begriffe Bulle und Neger verwende ich ja absichtlich. So, gab es die Bundes-SPD. Die SPD will die Leistungen für ehemalige Bundespräsidentin wegen der Erfahrungen mit Christian Wulff neu regeln. Der haushaltspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Carsten Schneider sagte, der Süddeutschen Wulff habe seine Amtszeit hier nicht einmal zur Hälfte geleistet. Bundespräsidentin, die ihre erste Amtszeit vorzeitig beenden, sollten nach ihrem Ausscheiden nur so lange Anspruch auf Leistungen haben, wie sie im Amt waren. Den unbefristeten Anspruch solle es erst ab einer vollen Amtszeit geben. Das nenne ich Lex Wulff. Und vor allen Dingen deswegen, weil mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es vorher schon mal Bundespräsidenten gegeben hätte, die noch während ihrer ersten Amtszeit aus dem Amt wieder entfleucht wären. Ja, also, Lex Wulff. Aber gut, angenommen, der Herr Gauck hätte jetzt irgendwie eine akute Erkrankung sich zugelegt und müsste sein Amt herniederlegen, weil immer nur Wink-August sein ist echt anstrengend. Was dann? Würde er dafür dann bestraft, dass er krank geworden wäre? Ja, ich meine, okay, was waren das doch gleich? Bummelig, 500.000, die da jedes Jahr real bezahlt werden dafür, dass der Herr Wuff jetzt seinen fetten Arschlichtplatz sitzen kann. Mit Chauffeur, mit Security-Fritzen, mit einem Büro, wofür auch immer man ein Büro braucht, wenn man kein Amt mehr hat. Die könnte man sinnvoller verwenden, ja. Aber so, gestern habe ich mir dann noch einen General reingeklebt, weil in Belgiens Gefängnissen scheinen nämlich laut Trollfe ganz besonders spezielle Spezialexperten zu arbeiten. Erst wurde ein Gefangener aus Versehen freigelassen, dann spazierte ein anderer einfach allein zum Tor hinaus und jetzt ist im Gefängnis Löwen in Belgien der Generalschlüssel verschwunden. Der Generalschlüssel eines Gefängnisses. Da gibt's einen? Einen für alle Schlösser? Echt? Geht's noch? Aber hey, so, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt, oh, diese Woche völlig überraschend wieder, Alison Krauw mit dem dritten Titel aus dem Album Live at Wood Hall Originals. Der trägt den Namen Immersed, ist 4 Minuten 4 lang und deswegen nicht zu finden. Und gefunden bei Jamendo, wo ich ihn völlig legal herniedergeladen habe und euch deswegen auch völlig legal in die Ohren leiten kann. Ja, das mit dem völlig legal, da wo ich es nicht betone, dumm die dumm. Dann gibt's nächste Woche was. Bidum. Aber hey. So, gefolgt von, das muss SWR 2 Meinung gewesen sein, vom 19.10. Beraterverträge, Aufsichtsratsmandate, Autorentantiemen, Fragezeichen, 2 Minuten 28, ist das dann lang? Autor Gerzlich Hans. Klickt ihr dann auf und in die Ohren? Und ich sage dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Jetzt, wo ich die markierten Sachen ausblende, sehe ich auch, dass Teil 1 grün ist, ohne dass ich hochscrollen muss. Wie praktisch. So, und für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollen könntet auf das, was ich hier so gemacht habe, könntet ihr euch dafür zum Beispiel einfach eingeladen fühlen, das per Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag von Kompott 345 Teil 1 zu tun oder in Form einer Mail, die ihr an compiblog@gmail.com adressiert oder als Tweet an @kompott oder als Rezension in iTunes oder so. Und für den Fall, dass ihr das tun solltet, könntet ihr euch glatt meinen Dank erarbeiten. So. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Immersed von Alison Crowe und den Nebengeordneten. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Oh. Warum haben die Mitglieder des Bundestages eigentlich ein Problem damit, ihre Nebeneinkünfte offenzulegen? Die sind schließlich für alle Abgeordneten gleich. 8.000 Euro Abgeordnetendiät plus 4.000 Euro steuerfreie Kostenpauschale. Wir würden gerne mehr über deren Haupteinkünfte wissen. Beraterverträge, Aufsichtsratsmandate, Autorentantiemen, Referentenhonorare. Am meisten gebucht für Vorträge werden übrigens Abgeordnete aus den Reihen der Union sowie der FDP. Und das hat nichts damit zu tun, dass die zurzeit auf der Regierungsbank sitzen, sondern damit, dass Gregor Gysi zwar sicher den größeren Unterhaltungswert hat, typische Auftraggeber wie Wirtschaftsorganisationen, Unternehmensvereinigungen und Lobbyistenverbände, aber andere Schwerpunkte bei der Auswahl ihrer Redner setzen. Welche mögen das wohl sein? Insofern sollte bei der sozialdemokratischen Basis die Alarmglocke klingeln, wenn ausgerechnet ihr Spitzenkandidat dort auch Spitzenverdiener ist. Für SPD-Vizekanzlerkandidat Peer Steinbrück hingegen ist der Fall sonnenklar. Er wirft den Kritikern seiner Nebeneinkünfte politische Motive vor, seinen Auftraggebern nicht. Und jetzt gibt es doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Merkels willigster Helfer aus Zeiten der Großen Koalition doof oder durchtrieben. Und im ersten Fall würde Helmut Schmidt doch mit dem kein Schach spielen. Also, per Abgeordnetengesetz soll das Mandat im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen. Scheinbar ist ein Großteil der Parlamentäre damit aber nicht voll ausgelastet, sondern betrachtet ihr Mandat als Minijob. Entsprechend müsste also hier das von ihnen selbst verabschiedete Gesetz für geringfügig Beschäftigte gelten. Wenn ein Arbeitsloser einen 400-Euro-Nebenjob annimmt, darf er davon gerade mal 165 Euro behalten. Ein gutes Drittel. Mein Vorschlag also: Zusatzeinkünfte werden zukünftig einfach auf die Diäten angerechnet. Übersteigen sie diese, werden sie mit 2/3 besteuert. Dann hat der ganze Spuk schnell ein Ende. Oder wir haben alle was davon. Und unsere Abgeordneten hätten endlich mal Zeit, sich um ihr Mandat zu kümmern. Und damit meine ich nicht die Scheindebatten im Plenarsaal, wo 3/4 der Abgeordneten sowieso abwesend sind und der Rest Zeitung liest, mit offenen Augen pennt oder Käsekästchen spielt. Außer wenn Topspeaker wie Angela Merkel oder Peer Steinbrück am Rednerpult stehen. Letzterer für die SPD sogar völlig honorarfrei. Insofern fragt man sich schon, welches Unternehmen eigentlich 15 oder 15.000 Euro für eine Rede von Peer Steinbrück hinblättert, wenn es die auf Phoenix doch umsonst gibt.